Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle, dem Campus Talk. Heute wieder zusammen mit Christian Kamlott. Tag, Christian.
Herr Theesen, ich begrüße Sie sehr herzlich.
Oh, heute mal ganz formell. Das ist ein Traum. Heute mal beim Sie. Das ist ja, wir bleiben mal beim.
Ja, natürlich.
Das passt. Frage an dich als guten Kollegen an der Hochschule. Was leisten wir als Hochschule bei der Energiewende? Oder was leisten Hochschulen im Allgemeinen für das Gelingen der Energiewende? Wie siehst du das?
Da fällt mir einiges ein. Also ich sage jetzt mal ganz offensichtlich, das, was einem da natürlich sofort in den Kopf kommt, ist Bildung und Ausbildung. Ja? Mhm. Das ist aber total offensichtlich, das ist klar. Ich glaube, wenn wir da jetzt mal drüber reden und drüber nachdenken, wird da noch viel mehr kommen. Mir fliegen schon so ein paar Gedanken entgegen. Aber logischerweise, die allererste Aufgabe einer Hochschule bei so Themen, also bei neuen Entwicklungen, bei wichtigen gesellschaftlichen Umbrüchen und so weiter, ist es natürlich, dass die Hochschule die jungen Leute ausbildet, um mit diesen Herausforderungen zukünftig umgehen zu können. Und das betrifft jetzt nicht nur Leute, die später Manager sind oder Ingenieur, sondern das sind ja Leute, die selber Wissenschaftler werden und das dann multiplizieren. Aber logischerweise auch Politiker und so weiter. Also die Hochschule versorgt ja im Prinzip das ganze System mit ausgebildeten Leuten mit Wissen. Das ist die erste und nobelste Aufgabe, die eine Hochschule bei der Energiewende macht. Deswegen haben wir Veranstaltungen wie Green Finance und Nachhaltigkeitsreporting und du unterrichtest Solar Energy, all diese Themen. Damit tragen wir ja sozusagen dieses Projekt maßgeblich mit, sage ich jetzt mal ganz selbstbewusst.
Genau, ich glaube auch, das wäre so das Erste. Ne? Klassisch Ausbildung oder die akademische Ausbildung von jungen Menschen. Ich meine, ein bisschen natürlich auch noch dann die Weiterbildung. Aber Fokus liegt auf der Ausbildung von jungen Menschen nach der Schule, um sie dann fit zu machen für die Themen des Arbeitsmarktes. Und das ist halt auch die Energiewende. Und zwar aus allen drei Perspektiven, aus der juristischen Brille, aus der betriebswirtschaftlichen Brille und meine technische Sichtweise, also wie lösen wir die energietechnischen Probleme, das also sehe ich auch so. Aber ich denke, und mal gucken, ob sich deine kreisenden Gedanken mit meinen gleich überlappen, ist ja nur ein wichtiger Teil, aber ich glaube, andere Aspekte an der Hochschule werden immer wichtiger, nämlich das ganze Thema Transfer in die Gesellschaft, in die Wirtschaft und, wie du auch sagtest, in die Politik. Also im weitesten Sinne sogar eine Art der Politikberatung, dass wir als Experten in dem Thema, und da sind wir ja dann nun mal, als Professorinnen und Professor der Hochschule, dass wir auch da Menschen unterstützen bei Entscheidungsprozessen.
Unbedingt, natürlich. Ja. Also passiert ja auch ständig. Ja. Also dass man angehört wird, dass man sich austauscht und auch, dass man Impulse gibt. Ja. Das ist ja ganz normal. Also zunächst ist oft die Politik bei uns am Campus und ja gut, das muss man auch manchmal unterscheiden, ist es ein bisschen wahlkampfgetrieben und sich zeigen oder ist es wirklich das Interesse, aber jetzt bin ich mal voller Optimismus, gehe ich davon aus, dass da ganz oft auch wirklich Interesse und Austausch eine große Rolle spielt. Ja. Weil die Politiker, wie wir alle wissen, sind ja auch nicht immer Experten in dem, was sie entscheiden. Und deswegen brauchen sie ganz oft Experten an ihrer Seite, die sie da beraten und unterstützen. Auch das ist eine Aufgabe von Hochschule, ganz sicher. Ja.
Auf jeden Fall, denn das ist, ich meine, auch Unternehmen als Geschäftsführer hast du zwar Ahnung von deinem Geschäftsfeld, beispielsweise Ingenieurbüros, bist du vielleicht selber Ingenieur, aber dann brauchst du dich trotzdem jemanden, der dich im betriebswirtschaftlichen oder juristischen Bereich berät. Ich meine, warum gibt's Steuerberater? Ne? Ja. Die helfen dir, Steuern zu sparen oder überhaupt erstmal mit den Steuern klarzukommen. Und ich meine, das machen wir sogar mit diesen studentischen Projekten, die wir ja auch gemeinsam schon gemacht haben. Das ist ja auch eine Art des Transfers unseres Wissens in die echte Welt, will ich es ja mal nennen. Denn was man ganz oft feststellt, obwohl wir ja eine Hochschule für angewandte Wissenschaften sind, wir sind dann doch auch in einem Elfenbeinturm. Also die normale Welt da draußen versteht nicht, was wir machen und wieso wir so verkopft sind. Die Universität vielleicht nochmal einen Schritt weiter. Aber gerade das hinzubekommen, unser Expertenwissen dann auch zu übersetzen in eine Sprache, die der Gegenüber versteht, ist gar nicht so einfach, wie man manchmal so glaubt.
Mhm. Ja, das stimmt. Ich weiß, was du denkst. Das kann der eine besser, der andere weniger gut. Aber das ist ein wichtiges Thema. Also wir reden ja gerade von Transfer. Jetzt haben wir gesagt, Transfer in die Politik, Transfer logischerweise auch in die breite Öffentlichkeit. Da gibt's ja ganz unterschiedliche Medien. Ich denke jetzt zum Beispiel, ich meine, damit wird man jetzt nicht die Welt verändern, aber das ist ein gutes Beispiel vielleicht für einen kleinen Impuls. Bei uns gibt's ja regelmäßig die sogenannte Nacht der Wissenschaft, wo wir auch ganz bewusst Menschen, die nicht zur Hochschule gehören, die einfach dort in der Gegend um Birkenfeld herum leben, die eingeladen sind, zu kommen, und dann in der Regel berichten dann die Profs, die sich gerade mit einem Forschungsprojekt beschäftigt haben, zum Beispiel auch für ein Forschungsprojekt freigestellt waren, davon, was sie da so gemacht und getan haben. Und da ist ja immer die Ansage, bitte halt dich kurz und bitte mach das in einer Sprache, in einer Art und Weise, die jeder versteht. Hm. Also ganz bewusst eine Transferleistung zu erzeugen zu Leuten, die damit nichts zu tun haben, die auch nicht zwangsläufig mit dem akademischen Umfeld viel zu tun haben, die aber trotzdem natürlich das verstehen sollen, sich dafür interessieren sollen, aufgeschlossen sein sollen, und so sozusagen tragen wir ja dazu bei, dass das, was wir da erforschen, jetzt im engeren Sinn in dem Beispiel, in die Breite getragen wird. Das ist auch eine wichtige Aufgabe von Hochschule.
Ja, vor allen Dingen auf zwei Ebenen. Das eine, was immer leicht ist, ist, man referiert nur, ne, wie in so einer Vorlesung, immer nur eine Richtung. Wir erzählen und das Auditorium hört bitte demütig zu. Und auch da gibt es ja dann so den einen oder anderen Kollegen, der sich sagt, ha, wenn ich es kompliziert mache und viele Formeln und unverständliche Diagramme, dann ist das ein super Vortrag, weil das Auditorium denkt, boah, der macht aber komplizierte Dinge, verstanden habe ich nichts, aber sah gut aus und klingt kompliziert. Aber das ist ja eigentlich genau der falsche Weg, sondern das Herunterbrechen der komplexen Inhalte, und ich sag mal, wir sind ja noch anwendungsbezogen, ich glaube, die Unis sind da deutlich komplexer und viel näher auch an der Grundlagenforschung dran, das so zu übersetzen, dass das Bruder, Schwester, Oma, Opa, Tante, Onkel verstehen. Also die Leute, die nicht aus dem Fachgebiet kommen und auch vielleicht nicht jeden Tag mit der Wissenschaftssprache zu tun haben. Das ist echt hart. Also selbst wir tun uns ja schwer damit.
Ja, absolut.
Und also ich habe das jetzt letztens erlebt. Wir hatten hier in Trier den City Campus. Das ist auch so eine Art Nacht.
Ah ja, das ist ja auch so ein Projekt. Ich kenne das.
Ne, das ist also wirklich super. Wir hatten ja in Trier auch jetzt Mitte des Jahres diesen Hauptmarkt-Kiosk, also ein kleiner Kiosk, der in Trier am Hauptmarkt steht, so eine kleine Bude, ich weiß nicht, 6 Quadratmeter Fläche. Die stand leer, weil der Pächterwechsel war, und die Stadt Trier hat angeboten, der Universität und uns als Hochschule das anzubieten, dass wir unsere Themen dort präsentieren können an einem Tag. Und das war eine super Gelegenheit, um vor allem auch nach Corona auf uns aufmerksam zu machen und auch dann in der Stadt zu zeigen, was wir so tun. Und dann ins Gespräch zu kommen mit den Menschen, die da so vorbeilaufen. Denn der Hauptmarkt, das ist direkt also von der Porta Nigra Richtung Dom, also der zentrale Punkt. Und auch da spannend, mal die Studis mitzunehmen, damit die selber mal in die Pflicht kommen, mit Menschen zu sprechen über ihre Themen, und weitere Herausforderungen, auch mal mit Menschen zu sprechen, die eine andere Meinung haben, die kontrovers ist. Also ein Beispiel Windenergiegegner, die haben wir gehabt. Und dann musst du in der Lage sein, diesen Menschen, also die wirst du nicht bekehren, aber sachlich und ruhig und klar zu erklären, warum die Windenergie ein wichtiger Baustein der Energiewende ist. Mhm. Das ist Er muss echt viel lernen. Da brauchst du auch ein dickes Fell an manchen Stellen.
Ja.
Also das ist aber eine lehrreiche Erfahrung, Denn wir haben es jetzt ja gesehen, also Corona-Berichterstattung oder das ganze Thema Klimawandel jetzt im Moment in den Medien, in der Presse, da wird aus unterschiedlichsten Gründen immer noch viel Blödsinn erzählt, der schon längst widerlegt ist, aber die schnelle Schlagzeile bringt halt Klicks und damit Geld.
Ja. Ja.
Also schwierig. Wie siehst du das jetzt in diesem betriebswirtschaftlichen Umfeld? Also das technische Umfeld, das kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen. Aber wie ist das bei dir so in dem betriebswirtschaftlichen Umfeld mit solchen gesellschaftlichen Kontakten? Hast du die oder ist das eher seltener der Fall?
Also, wenn ich jetzt drüber nachdenke, also nee, das ist wahrscheinlich eher seltener der Fall, dass ich jetzt über ein betriebswirtschaftliches, kontroverses Thema da diskutiere. Nee, da fällt mir jetzt spontan nichts ein. Ich habe eine Diskussion, eine sehr lustige Diskussion, das ist vielleicht eine Anekdote, die passt nicht haargenau, aber die kommt mir gerade in den Kopf. Ich habe mit Studierenden von uns eine Anekdote gehabt, also ein Erlebnis gehabt. Da haben wir uns drüber unterhalten, ob jetzt die Inhalte in so einer einführenden Veranstaltung, ob das gut war. Und da kam die Kritik, also ich hätte ja da viel zu viel über EBIT, also über Gewinn und so geredet. Naja, war ja auch eine BWL-Veranstaltung, eine grundlegende BWL-Veranstaltung. Da ist es jetzt nicht wirklich überraschend, dass man da ein bisschen über EBIT redet. Ah nee, das sei ein bisschen oldschool, habe ich dabei gelernt. Das ist halt nicht mehr so up to date im Jahr 2023, weil da gibt's ja inzwischen ganz andere Werte als einfach nur die Gewinnerzielung. Da gibt's vor allem auch so Non-Profit und wir würden da ganz andere Schwerpunkte sehen heute. Ich sag interessant. Aber wenn alle nur noch Non-Profit machen, wer macht dann den Profit, der über Spenden oder wie auch immer Steuern, diese ganzen anderen Sachen refinanziert, gab es ein paar große Augen. Da habe ich gesagt, also ich finde es ja super, wenn junge Leute die Welt verändern wollen, ja, und voller Ideen und Tatendrang sind. Aber wenn man irgendein System verändern will, dann muss man es, glaube ich, vorher verstanden haben. Das ist meistens eine ganz hilfreiche Voraussetzung für Veränderungsprozesse. Und da habe ich so ein bisschen geschmunzelt und gedacht, oh, wenn man sagt, oh, das ganze Zeugs mit dem Gewinn, das Teufelszeug, das lehne ich ab. Ja, ich will aber bei einer Non-For-Profit-Organisation arbeiten. Dann bin ich mir nicht sicher, ob das der richtige Pfad ist. Aber das war jetzt ja nur ein Exkurs. Also, um deine Frage zu beantworten, nee, mit was du als Beispiel genannt hast, so Windradgegner und so weiter, eher nicht. Wo ich schon Diskussionen immer mal hatte, das ist aber dann sehr politiknah, wenn es darum geht, bestimmte Finanzprodukte zu verteufeln oder nicht oder zu kritisieren und so, da begegnet mir das schon auch. Und da merke ich ganz oft, dass es da tatsächlich auch ein bisschen Aufklärungsarbeit bedarf. Ein sehr, sehr gutes Beispiel, was mir dazu einfällt, wo ich schon oft Diskussionen gehabt habe, ist, dass Private Equity Gesellschaften, Unternehmensbeteiligungsgesellschaften, dass die oft sehr, sehr kritisch betrachtet werden. Und dass diese kritische Betrachtung in sehr vielen Fällen auf einem mangelnden Wissen über deren Geschäftsmodell also daraus resultiert. Und vielen ist gar nicht klar, welche riesengroße Rolle solche Beteiligungsgesellschaften in Deutschland inzwischen spielen. Also auch als Eigentümer oder Erwerber von vielen Unternehmen ohne Nachfolger. Die sind eine relevante Wirtschaftsgröße und die sind auch nicht der Teufel. Also da erlebe ich schon immer wieder Situationen, aber das hat nichts mit unserem Thema Energiewende und so zu tun, höchstens am Rand.
Ja, also das ist, ich meine, wir haben ja hier auch schon mal die Folge gehabt zum Thema Kapitalmarkt, gut oder böse. Ja. Das ist ja quasi schon mal so ein Thema, hat jetzt mit Energiewende nur am Rande was zu tun. Ja. Aber es geht in eine ähnliche Richtung. Da gibt's halt so eine, ich sag mal, allgemeine Meinung. Es ist ähnlich wie jetzt in der Allgemeinheit das Thema Energiewende, ja, das wird positiv gesehen als etwas Diffuses, Grundsätzliches, aber wenn es dann in die Details geht, also Windräder will ich nicht, ja, im Moment ist die Kernenergie wieder so ein bisschen im Vordergrund, weil sie vermeintlich klimaneutral ist und so weiter, haben wir auch schon mal diskutiert, weil da aber auch wirklich sehr viel Halbwissen unterwegs ist, viele Politikerinnen und Politiker da auch halt ihr Statement einfach absetzen, ohne zu reflektieren. Mhm. Und ich das als jemand, der einfach nicht im Thema bin, auch sein kann, also woher auch, das dann aufschnappe und dann vielleicht auch im journalistischen Bereich das gar nicht so einfach ist, das so differenziert darzustellen, um alle Aspekte zu beleuchten. Ja. Denn das ist ja, also Journalist heute zu sein, ist auch ein echt harter Job. Da kriegst du, glaube ich, auch ordentlich Feuer von Leuten, die meinen, dir die Welt erklären zu müssen.
Ja, natürlich.
Mit einem unterirdischen Ton, also ohne die gute Kinderstube, die man da eigentlich erwarten müsste in der Kommunikation.
Henrik, lass uns nochmal zurückgucken. Wir waren ja zur Bildung, Transfer. Ich glaube, es gibt schon noch andere Themen, wo Hochschulen wesentliche Beiträge leisten. Was mir noch vorhin eingefallen ist, ich will den Gedanken nur festhalten, dass er uns nicht entgleitet zwischendurch. Das ist eine Hochschule im Prinzip als Vernetzer, als eine Plattform für Dialog zwischen ganz verschiedenen Industrien, also Industrien zwischen verschiedenen Stakeholdern, wie zum Beispiel der Industrie, wie zum Beispiel der Politik, der Zivilgesellschaft und der Wissenschaft. Ja. Da ist ja, funktionieren Hochschulen und Universitäten ganz oft als die Orte, wo das alles aufeinander trifft. Und ich glaube, das ist eine total wichtige Rolle auch in der Energiewende von Hochschulen, die die da einnehmen können und wo sie als Moderator auftreten, wo sie auftreten, um diese Leute zusammenzubringen, sei es auf einer Konferenz, auf irgendeiner Netzwerkveranstaltung oder so, wo dann auch Austausch stattfindet. Ich glaube, das ist in diesem ganzen Transformationsgeschehen eine Rolle, die Hochschulen, ist eine ganz noble Rolle, die Hochschulen da übernehmen können, eben die verschiedenen Leute zusammen an einen Tisch zu bringen. Das darf man gar nicht unterschätzen, glaube ich.
Ja, also wir bieten ja dann auch den perfekten Raum dafür, jetzt gar nicht wirklich räumlich, sondern einfach, dass das Umfeld passt, dort diesen Austausch, das Gespräch zu suchen, also Raum halt, kann ja auch sein, dass wir das außerhalb der Hochschulhörsäle machen und rausgehen. Aber dass wir da, also umgekehrt auch, dass wir natürlich nicht das perfekte Wissen gepachtet haben. Wir sind ja nicht allwissend in dem Moment. Auch wir müssen uns weiterentwickeln. Auch bei uns am Umweltcampus gibt es ja kontroverse Diskussionen zu verschiedenen Themen. Auch wir werden Kollegen haben, die sagen, Windenergie finde ich doof. Mhm. Wir brauchen mehr Kernenergie. Und da muss man sagen, ja, aber und in der Gesamtschau. Und dieses Spannungsfeld, was es gibt, das zu, wie du gerade sagtest, zu moderieren, also darüber zu sprechen, dass auch jeder seine Sichtweise bringen kann, die muss vernünftig sein, denn das ist, glaube ich, das A und O. Es gibt ja auch genug, die sich im Ton völlig daneben benehmen und einfach nur pupen, weil sie pupen wollen. Und ist die Frage, inwiefern man die in so einen Austausch mit integrieren sollte. Aber wir sind, wie du sagst, wir sind wirklich der Raum, der diese Felder mit integrieren kann. Was wirklich eine Herausforderung ist und was dann aber auch auf der anderen Seite natürlich angenommen werden muss. Denn wenn man solche Angebote schafft, ist natürlich wünschenswert, wenn dann die Leute auch kommen und zuhören und auch sachlich, was ganz wichtig, sachlich mitdiskutieren.
Ja, klar. Also das ist ein wichtiges Thema. Was ich auch noch, was ja genauso offensichtlich wie Ausbildung ist, ist natürlich Forschung. Ja, also ich meine, das ist ja offensichtlich. Auch da spielen natürlich Hochschulen eine wichtige Rolle, weil ganz viele technologische Innovationen kommen halt aus der Hochschule, logisch. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass die Solarzelle an irgendeiner Uni irgendwann mal erfunden wurde, also resultierend aus irgendeinem Forschungsprojekt. Das ist ja auch eine sehr, sehr naheliegende, wesentliche Rolle von Hochschulen im Rahmen der Energiewende. Und ich glaube, es ist noch was anderes, was ganz wichtig ist, und zwar die Hochschule als Beispiel, als Frontrunner, wenn man das so will. Da denke ich jetzt auch wieder an unsere Hochschule. Wenn man da ein Luftbild sieht, sieht man, dass die ganzen Dächer blau sind. Mhm. Weil bei uns halt auf jedes Dach, was da halbwegs für geeignet ist, eine Solarzelle draufgeschraubt wurde, um zu zeigen, es geht. Ja, der Umweltcampus war eine der ersten Zero-Emission-Hochschulen oder Gebäudeinfrastrukturen Europas. Und das hat sicherlich keinen Profit gebracht, ist auch gar nicht Sinn und Zweck der Hochschule. Aber die Hochschule wurde genutzt als eine Institution, mit der man zeigen kann, Leute, schaut mal, das funktioniert. Es geht. Oder denk dran, wo du dein Elektroauto parkst und auflädst bei uns. Ja? Das war ja auch eine Innovation, dass man Carports baut, wo oben drüber Solarpaneele sind, die dann direkt die Autos, die unten drunter stehen, aufladen. Das gibt's inzwischen an so vielen Stellen, aber das gibt's bei uns schon seit ein paar Jahren. So, dass man einfach neue Entwicklungen in diesem Feld demonstriert, hinschraubt und zeigt, guck's dir hier an, es geht, es funktioniert. Und wo man auch sozusagen auch mal Fehler machen darf und vielleicht auch feststellt, nee, es funktioniert nicht, wir müssen es umbauen. Da muss noch ein bisschen dran gearbeitet werden. Und das ist ja an der Hochschule auch erlaubt. Da kriegt keiner, da wird keiner Kopf kürzer gemacht, was womöglich bei einer Unternehmung anders wäre. Wenn da jemand hingeht und sagt, ach kommt, wir probieren das mal, ob das funktioniert, und es wird ein Haufen Geld investiert, und wenn es dann nicht funktioniert, dann ist vielleicht dessen Karriere beendet. All das gibt's an einer öffentlichen, neutralen Institution, wo Experimentieren ausdrücklich erwünscht und erlaubt ist. Dafür gibt's da ja ein freies Feld. Ja, das hört sich jetzt so ein bisschen romantisierend an, aber ich glaube, das ist eine wichtige Rolle von Hochschulen. Ja, das ist ein großes Labor auch ist, wo man neue Dinge vorführen und probieren kann und beweisen kann, gegebenenfalls, dass sie funktionieren.
Genau, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir wirklich frei sind in dem, was wir tun, und dass wir, also auch wir unterliegen natürlich wirtschaftlichen Zwängen, und die sind halt auch restriktiv, und wir gehören zum öffentlichen Dienst. Da sind manche Prozesse sicherlich nicht so schlank, wie sie in der Privatwirtschaft sind.
Aber wir sind, glaubst du, es gibt Prozesse, die so schlank sind wie in der Privatwirtschaft?
Ich sag mal so. Also,
ich bin Optimist.
Ja, manches ist kompliziert, aber ich glaube, im unternehmerischen Umfeld werden einfach auch Dinge getan, die auch nicht sauber sind. Da kräht noch kein Haar nach. Wir gucken, glaube ich, auf manches noch etwas kritischer als die Private. Ich glaube, das ist der Weg. Die Regeln sind ja für alle relativ ähnlich. Aber ich weiß, was du meinst. Es gibt viele Regeln, wo man sagt, ja, sind die so zielführend? Wobei manches, ne, das Thema Compliance an Hochschulen, also ist auch wichtig. Da wird auch oder wurde in der Vergangenheit viel Schindluder getrieben. Denn bei großen Konzernen das ganze Compliance-Thema, aber wir driften ab. Wichtig ist aber, dass wir kein Wirtschaftsunternehmen sind. Das heißt, wir können uns Dinge leisten, dadurch, dass wir nun mal öffentlich finanziert sind, um Dinge auszuprobieren. Dazu zählt sicherlich auch, dass wir uns Studiengänge leisten, die nicht auf Profit optimiert sind, wie das bei privaten Hochschulen oder auch vielleicht amerikanischen Hochschulen ist. Die sagen, wir müssen Gewinn machen. So, jetzt gerade eben ist Energiewende ein großes Thema, also gehen wir da rein, und wenn wir nach 5 Jahren feststellen, och, das ist nichts, dann machen wir das zu. Und die Leute, die dann gerade noch im Studiengang sind, denen würde man dann unter harten Bedingungen sagen, tut uns leid, verdienen ja kein Geld mehr mit als Hochschule, ihr könnt gehen. Und dieses Umfeld, dass wir in Ruhe, vor allem auch mit Planungssicherheit über Jahre hinweg, also wir beide werden als Beamte in den wohlverdienten Ruhestand irgendwann gehen. Dauert noch ein bisschen, aber da ist keine Gefahr, dass es irgendwann heißt, so, Laden geht zu, Pech gehabt. Das ist ja dann im angloamerikanischen Raum viel, viel krasser, viel kommerzialisierter, hat alles ein Für und Wider. Aber ich denke, den Luxus, den wir uns leisten als Hochtechnologienation Deutschland, dass wir experimentieren dürfen, dass auch nicht alles klappt. Und wie du sagst, ne, wir dann gibt schon was auf die Finger, wenn es nicht gut läuft, aber es ist jetzt nicht so, dass du dann rausfliegst. Mhm. Das ist für die Entwicklung wichtig. Und jetzt vor allem beim Thema Energiewende, ich denke, wir haben bei dem technischen Thema schon ganz guten, eine ganz gute Idee, wo es hingeht. Photovoltaik, Winter, das ist auch quasi das Thema hier unseres Podcasts. Aber das Thema Umsetzung, ne, wie steuere ich den Markt? Dein Thema. Also, und da einen Weg zu finden, um zu sagen, so, das ist eine Idee, das kann funktionieren. Wir gucken es uns mal im Labor an, auf dem Blatt Papier und dann in die erste Umsetzung zu bringen. Das ist ja ganz wichtig und eine wichtige Rolle für uns als Hochschule.
Ja, im Übrigen ganz wichtig, das habe ich vor ein paar Tagen in der Zeitung gelesen, passt jetzt hervorragend dazu, die Anzahl der Ausgründungen der Startups, die aus Hochschulen und Universitäten hervorgehen, die ist in Deutschland gerade wachsend. Und das ist ja in dem Kontext auch ein hervorragendes Signal, dass die Hochschulen im Prinzip auch Impulsgeber sind, dass hier neue Ideen entwickelt werden, aus denen dann neue Unternehmen, neue Geschäftsmodelle resultieren. Auch das ist eine Rolle von Hochschulen.
Ja, also das ist, und wir jetzt als Hochschule Trier sind sicherlich nicht die Start-up-Hochschule, wobei auch da sind wir eigentlich jetzt nicht schlecht aufgestellt, auch da geht immer mehr, wobei da im Moment die Arbeitsmarktsituation für die jungen Menschen natürlich so ist, ja, dass du, also wenn du die Wahl hast, Risiko, genau, Start-up mit wahnsinnig viel Arbeit und viel Risiko, dass das vielleicht auch schief gehen kann, oder der sichere Hafen eines Angestelltentums, dann gehe ich erstmal auf den sicheren Hafen und dann ist das Thema Gründung wahrscheinlich bei den allermeisten ad acta gelegt. Aber das ist ja auch eine Sache, dass das wollen wir fördern und unterstützen da auch, beraten ja auch die jungen Menschen, die sagen, ach, das könnte ich mir vorstellen. Und auch wenn wir noch nicht das Unternehmen gegründet haben, was dann die Hochschule für ein paar Milliarden dann an die Großen verkaufen kann, um sich dann zu sanieren, das kommt vielleicht noch. Aber das ist, denke ich, ganz wichtig, dass es da diese Möglichkeit gibt. Und dann, vor allem, das ist ja für die jungen Menschen so spannend, begleitet durch einen Professor oder durch eine Professorin, die dann als Mentor bereitsteht in diesem Gründungsprozess. Das ist ja ein Luxus. Also,
absolut.
Ne, ja. Also, was willst du denn mehr haben als, und das ist ja bei Universitäten auch, vor allem so technischen Universitäten, ganz häufig so, dass sich dann die Hochschule oder dann auch der Professor selber an dem Startup mit beteiligt und mitmischt, steuert, eingreift und vielleicht auch hier und da mal ein bisschen Risiko rausnimmt. Das ist ja ein ganz wichtiges Feld, um dann wieder in den Bereich des Transfers zu kommen. Wie bringen wir junge, frische Ideen mit kleinen Unternehmen auf die Straße, die dann erfolgreich sind und wenn sie übernommen werden nach ein paar Jahren von einem größeren Laden, ist das auch in Ordnung.
Ja, natürlich, sogar ganz oft. Das ist kein negatives Signal. Das ist ganz oft sogar sehr, sehr positiv. Wenn ein Startup sozusagen in einer geschützten Umgebung die Chance kriegt, sich zu etablieren, groß zu werden. Aber oft ist es dann so, wenn es dann um Upscaling geht, wenn dann tatsächlich ein super Produkt am Markt ist, und wenn man diese Welle reiten will, dann ist es doch ganz oft so, dass ein kleines Unternehmen weder die Kompetenz hat, sozusagen im großen Stil ein Unternehmen auch zu führen, das ist eine völlig andere Aufgabe, ja, und auch im großen Stil die Kapitalien aufzubringen, dann ist die Übernahme eines Startups eine völlig normale und gesunde und richtige Entscheidung, weil es halt große Unternehmen oft, wenn es um Skalierungsthemen geht und so weiter, viel, viel leichter haben, weil die viel erfahrener sind, weil die ganz andere finanzielle Kompetenzen haben. Und deswegen ist es keineswegs schlecht. Ja? Und im Zweifelsfall, wenn es gut läuft, haben diejenigen, die das Startup gegründet haben, ja auch ganz schön viel Spaß daran, also im finanziellen Sinn.
Eben, genau, das ist vor allem, aber da bist du tiefer drin im Thema als ich, aber ich glaube, finanzielle Mittel für wirklich so den ersten Startup-Start, das ist da, aber dann so der zweite Schritt, wo du dann sagst, so, jetzt muss ich mal skalieren, jetzt brauche ich wirklich mal höhere Millionenbeträge, um vielleicht in der Halle, in Technik, in sonst was zu investieren. Das wird dann schon schwieriger, weil natürlich auch so eine Bank sagt, boah, also ob ich die jetzt als kleines Unternehmen, das noch nicht lange am Markt ist, was sich vielleicht gerade etabliert hat in einer Nische, ob ich dir jetzt einen Millionenkredit gebe, damit du jetzt mal schnell wachsen kannst, das ist ja in Deutschland, Thema haben wir auch schon mal gehabt, schwieriger, weil dieser zweite Schritt, nicht ausfinanziert ist in Deutschland.
Ja, also da gibt es auch viel Empirie drüber, also gibt es Evidenz. Das ist vielfach untersucht worden. Es gibt tatsächlich so eine richtige Talsenke. Es gibt am Anfang viel Geld und es gibt am Ende viel Geld, aber es gibt in der Mitte nicht viel Geld für solche Projekte. Und das ist ein ganz spannendes Gebiet, können wir ja bei einer anderen Podcast-Folge mal drüber reden.
Ja. Zum Abschluss, tatsächlich ist dieser Podcast ja auch eine Art des Transfers, ne? Weil wir sprechen
ja,
da.
Verstehen was, natürlich. Ja.
Und das ist ein sehr einfaches Format, in Anführungszeichen, was so die Technik im Hintergrund angeht. Aber ich denke, ein gutes Format, um die Themen, die uns beschäftigen, in unserem täglichen Dasein als Profs, zu transportieren. Ich denke, in einer angemessenen Sprache, zumindest zeigen das also die Klicks und die Hörerschaftsrückmeldungen. Aber auch sowas, ne, dass man da versucht, als Prof an einer Hochschule über etwas modernere Formate, ob das jetzt dann auch die LinkedIns und TikTok-Videos dieser Welt so sind, aber dass man darüber versucht, seine Inhalte in einem schnell wachsenden Medienumfeld zu transportieren. Das ist, also bei den Videos sehe ich selber, das ist echt viel Arbeit, da so ein 30-Sekunden-Video zu bauen, zu erstellen, was dann nach einer halben Sekunde weggewischt wird. Das ist so ein bisschen frustrierend, aber gut, so ist das harte Geschäft der Influencer. Wir sind auf einem guten Weg, die großen Influencer dieser Welt zu werden. Also nicht weniger wollen wir. Und dann haben wir unseren Transferauftrag erfüllt. Ich glaube, wir haben das Thema jetzt soweit mal angerissen. Wir werden auch da sicherlich nochmal zurückkommen, wie wir diesen Transferprozess und diesen Kommunikationsprozess leben. Ich meine, bei der Nacht der Wissenschaft, da bist du ja diesmal auch mit am Start.
Richtig.
Und das ist ein sehr schönes Umfeld, um da mal zu hören, was die Kolleginnen und Kollegen da so machen, wenn sie im stillen Kämmerlein vor sich hin forschen und dann plötzlich wieder raus müssen ans Tageslicht. Das ist
Ich werde übrigens gar nicht über meine Forschung berichten, sondern ich werde über ein anderes Projekt berichten, was ich in meiner Freistellung gemacht habe. Nämlich über gute Lehre. Das ist genauso wichtig wie gute Forschung, glaube ich.
Hatten wir auch schon. Sollten wir dann vielleicht nochmal aufgreifen.
Ist gespoilert.
Ja, das ist sehr spannend. Also lass uns da auch nochmal ein Thema draus machen in nächster Zeit. Gute Lehre. Gerne dann wieder der Impuls aus der künstlichen Intelligenz, die wir da sicherlich mitnehmen können oder mittlerweile mitnehmen müssen. Aber das ist schon der Ausblick auf eine der nächsten Folgen. Ich würde erstmal sagen, besten Dank, Christian, dass du wieder mit dabei warst. Und ja, bis zum nächsten Mal.
Prima. Henrik, bis die Tage. Ciao.
Ciao. In der nächsten Podcast-Folge, nächste Woche Donnerstag, möchte ich ein paar Film- und Serientipps zum Thema Energiewende, Klimawandel geben. Die Tage werden kürzer, die Abende dunkler. Und da bietet es sich ja vielleicht an, den Abend Bing-watchend vor dem Fernseher oder dem Laptop, dem Tablet zu verbringen. Und ja, wir gucken uns mal, wir diskutieren mal über ein paar Serienempfehlungen, die sich mit dem Thema Klimawandel oder Energietechnik im Allgemeinen beschäftigen. In 2 Wochen dann wieder die neue Folge zusammen mit Christian Kamlott. Vielen Dank fürs Zuhören dieser Folge. Bis zum nächsten Mal.